NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Der Roman des Jahres 2024, heute und morgen, die beiden letzten Folgen hier bei uns. Sie können natürlich die vergangenen Folgen auch jederzeit anhören in unserer NDR Kultur App und im Netz auf unserer Homepage ndr.de/kultur. Aber jetzt gibt es Folge 9, gelesen von Inka Löwendorf. Junos kranker Mann Jupiter weiß noch immer nichts von ihren nächtlichen Chats. Nur ist aber passiert, was Juno die ganze Zeit schon befürchtet hat. Benu, also ihr Chatfreund aus Nigeria, hat ihr geschrieben, er habe sich in sie verliebt. Und sie denkt natürlich sofort, ja natürlich, er ist doch ein Love-Scammer und jetzt will er Geld haben. Versucht ihm also seine Verliebtheit auszureden. Aber er sagt, nein, so sei es nicht, er wolle kein Geld. Er habe sich wirklich verliebt. Also zögert sie kurz, ihn in ihren Kontakten zu blockieren und macht es dann eben nicht. Und Benu lässt nicht locker. Aber als sie behauptet, sie kenne sich mit Hexerei aus, ist erstmal Funkstille. In Afrika sind Hexen und Geister immer noch ein echter Glaube, in der westlichen Welt ja eher eine Mode. Es gibt gerade eine Hexenwelle in den Theatern.
Erst viel später las Juno zufällig einen Zeitungsartikel über den Hexenglauben in westafrikanischen Ländern. Dass er von den vielen freikirchlich-christlichen Strömungen käme, die das Land überschwemmten, gemischt mit den Überresten alter Religionen. Es gab Menschen, vor allem auf dem Land, die willkürlich zu Hexen ernannt und aus den Dörfern verbannt wurden, auch Kinder. Es gab darüber hinaus sogenannte Heiler, die vor allem diese Kinder bei sich aufnahmen. Sie mussten für die Heiler arbeiten und die Heiler versprachen den Eltern, sie würden ihre Kinder vom Teufel befreien. Manche sahen ihre Eltern nie wieder. Eine der Dokus auf YouTube hatte einen Love-Scammer in Ghana auf dem Weg zum Voodoo-Priester gezeigt. Voodoo in Anführungszeichen. Man sah den Mann durch Straßen aus rötlichem Teer gehen. Er hatte das ausgedruckte Foto einer Frau in der Hand. Das war eine Frau, die nichts überweisen wollte. Noch nicht. Der Voodoo-Priester tötete eine Ziege im Hof seines Hauses. Eine wunderschöne weiße Ziege mit gebogenen Hörnern. Das Blut der Ziege musste der Scammer wenig später über ein Bündel gießen. Es wurde in der Doku Spirit genannt. Es war der Rumpf der Ziege, ohne Kopf, ohne Beine. Der Scammer musste das Bündel mit einer Schnur verknoten. Es gab genaue Vorschriften, wie die Knoten auszuführen waren. Dann hob der Scammer das Bündel hoch, warf es mit voller Wucht auf den Boden. Der Priester entfachte ein Feuer und Funken sprühten hervor. Die Funken würden das Opfer blenden, sagte der Priester. Die Frau, die nicht überweisen wollte, noch nicht. Wer geblendet war, würde alles tun, was man von ihm oder ihr verlangte. Sobald die Frau dem Love-Scammer Geld überwies, bekäme der Priester einen Anteil. Voodoo war nicht das richtige Wort, das hätten die Leute in der Doku doch herausfinden müssen. Die Doku war von Spiegel TV, was wollte man auch anderes erwarten? Voodoo war allenfalls dieser Film mit Mickey Rourke. Juno hatte den Namen vergessen. Er spielte in New Orleans. Es gab Hühnerblut und Tod und Sex. Der Film hatte Juno genervt, weil ihre Freunde auf einmal sein wollten wie Mickey Rourke. Und es wurden Herzen aus Körpern gerissen und der Teufel spielte mit. Es hieß richtig Voodoo, manchmal auch Voodoo oder Voodoon. Juno hatte direkt während der Doku gegoogelt. Es war eine monotheistische Religion, nicht eine, die nur Geister anbetete, wie es immer überall hieß. Es war eben eine Religion, unideal wie alle Religionen. Juno wusste damals nicht, was schlimmer war, die schlecht recherchierte Doku oder die Sache mit der armen Ziege oder dass man der armen Frau, die nicht zahlen wollte, einen Zauber aufdrücken wollte. Juno klappte das Notebook zu. Es waren ziemlich viele Dokus zusammengekommen, die sie gesehen hatte, seit sie Benu kannte. Sie hatten die Geschehnisse und Abläufe auf der Erde nicht etwa durchschaubarer gemacht, sondern nur gezeigt, wie verflochten und unentwirrbar alles war. In der Doku hatte derselbe Scammer, der zum Priester ging, auch gesagt, dass es okay sei, was er mache. Die älteren Frauen, die er betrog, seien Erbinnen der Kolonialherrschaft Europas über Afrika. Jemand müsse jetzt dafür zahlen. Er macht es sich etwas zu einfach, dachte Juno. Juno klappte das Notebook wieder auf. Sie notierte sich Soft War als Titel für ihr Theaterstück. Zwei marginalisierte Gruppen standen sich gegenüber. Sie kämpften nicht miteinander. Das war das falsche Wort. Sie rangen miteinander. Das Handy klingelte. Der Perlenton. Benus Gesicht sprang ins Bild. Er schaute neugierig, forschend. Juno versuchte mal wieder nicht zu lächeln. Eine Kerze wurde angezündet in einem hübschen Zimmer in einer mittelgroßen Stadt in Nigeria. Während das kleinere Leipzig unbeirrt seinen Strom durch die Leitungen jagte und seine Straßen und Häuser bis weit in den frühen Morgen erhellte. Darüber gab es keine Dokus. Juno hatte die Energiesparlampe an. Sorry, sagte Benu, das mit der Hexe tut mir leid. Kein Problem, sagte Juno. Dann erzählte Benu, dass er tatsächlich manchmal gedacht hatte, sie könne so etwas wie eine Hexe sein. Ich konnte nicht sehen, wie alt du bist, sagte er. Überhaupt, wer du bist. Ich hatte manchmal das Gefühl, du spielst irgendwas mit mir, sagte er. Juno bekam ein schlechtes Gewissen. Dass er eigentlich aber nicht an Hexen glaube, sagte Benu dann. Im Dorf seiner Tante glaubten viele an Hexen. Meistens fand er das albern, aber man konnte sich dem nicht immer entziehen. Es hieß, Hexen brächten Hunger. Sie machten das Vieh krank, ließen die Felder vertrocknen. Es gibt natürlich vernünftige Erklärungen dafür, dass das Vieh krank wird, sagte Benu, aber die unvernünftigen Erklärungen sind eben einfacher. Immer wieder machte er Pausen zwischen den Sätzen und einzelnen Wörtern, wie um alles mit besonderem Nachdruck zu sagen. Und manchmal gibt's diese Momente, wo du denkst, naja, vielleicht ist doch was dran. Das kenne ich, sagte Juno. Sie dachte daran, wie sie manchmal immer noch davon überzeugt war, dass Benu sich nur für ihr Geld interessierte, das sie nicht hatte. Oder wie sie manchmal überlegte, ob das mit Jupiters Krankheit eben doch ein böses Schicksal war. Viele Leute glaubten, Jupiters Krankheit sei erblich. Es liege an den Genen. Dabei stimmte das nicht. Aber wenn es doch stimmte? Auch Jupiters Mutter hatte an dieser Krankheit gelitten und war schließlich in einem Pflegeheim gestorben. Vielleicht hatte Benu deswegen manchmal sehr früh am Morgen per Videocall bei ihr angerufen. Oft klingelte das Handy um 4 Uhr früh. Vielleicht wollte Benu sehen, ob sie gerade aus der Hexennacht zurückgekehrt war und es Anzeichen dafür gab. Aufgerissene Augen, zerzauste Haare. Juno hatte keine Ahnung, wie man sich so eine zeitgenössische Hexe vorstellen konnte. Hi, sagte sie jedes Mal, sah sich selbst unten rechts im Bild auf dem Handy, hellwach wie immer. Das mit der Schlaflosigkeit war auch so ein Zauber. Oder war es eher ein Fluch? Du hast mir erzählt, deine Mutter habe eine Geistheilerin geholt, als dein Vater im Sterben lag. Also sag mir nicht, es wäre komplett lächerlich. Benu lächelte, als er das sagte, und es kam Juno vor, als hätte er gerade geahnt, was ihr durch den Kopf ging. Wenn du als Kind gedacht hast, du hättest einen unsichtbaren Freund, der immer bei dir ist, ist das vielleicht etwas Ähnliches, antwortete Juno. Du weißt, dass es den Freund nicht gibt, aber wenn du ihn dir vorstellst, ist er trotzdem ganz real und du fühlst dich gut, nicht allein zu sein. Also ist kein Unterschied zwischen einem echten und einem vorgestellten Freund, sagte Benu. Ein echter Freund reißt dich zurück, wenn du am Straßenrand beinahe vor ein Auto läufst, weil du gerade unachtsam bist. Ein Geisterfreund nicht. Kaum hatte sie das ausgesprochen, merkte sie, dass es wie ein sanfter Hinweis darauf klang, dass Benu ihr zuerst als Love Scammer geschrieben hatte. Dabei hatte sie es so nicht gemeint. Sie hielten beide inne. Sie schauten sich an, dann lachten sie los. Oh Mann, sagte Benu, immer noch breit grinsend. Real deep talk. Aber nochmal wegen der Hexensache, sagte Juno dann. Ich bin der normalste Mensch der Welt. Ich habe null Interesse an Zauberkraft und solchen Sachen. Dass sie nur eine leichte Macke habe. Sie fand das englische Wort für Macke nicht gleich. When you are a little crazy, you know? A quirk, sagte Benu. Ja, genau, aber eher was Physisches, wie eine kleine Behinderung, wie wenn man im Rollstuhl sitzt, aber eben anders. Benu grinste wieder. Aha, verstehe. Draußen war zufälligerweise Vollmond, klarer Himmel. Sie stand mit dem Rücken zum Fenster und sah, dass man den Mond im Display sah. Schnell trat sie vom Fenster weg. Nicht auch noch Vollmond. Sie beendeten den Videocall irgendwie. Juno wusste später nicht mehr, was sie genau sagten, jedenfalls nicht mehr viel. Aber Benu führte eine Hand an seinen Mund, daran erinnerte sie sich. Er küsste seine Fingerspitzen, dann hielt er sie in die Kamera zu Juno hin. Er machte wieder ein ernstes Gesicht. Seine Augen waren auf einmal traurig. Das dachte Juno noch. Zwölf. Juno Isabella Flock schnitt sich das Haar schon mit 10 selbst, mit einer kleinen goldenen Schere aus dem Nähkästchen ihrer Mutter. Immer öfter schnitt sie auch an ihrer Kleidung herum, die Säume an den Ärmeln kamen weg oder die Füße an den Strumpfhosen, die sie im Winter tragen musste. Manchmal schnitt sie einfach Längsschlitze in die Hosenbeine. Damit es luftiger ist, sagte sie zu ihrer Mutter. Zuerst gab's ein riesiges Trara deswegen, aber irgendwann nahmen ihre Eltern es hin. In der Schule stand sie in den Pausen meistens allein. Wenn man auch schon Juno heißt, hörte sie ein Mädchen aus ihrer Klasse zu ihrer Banknachbarin tuscheln. Einmal ging ihre Mutter mit Juno zu einem Arzt. Ein älterer, freundlicher Mann mit Hornbrille. Er rauchte eine Zigarre, während er Juno Fragen stellte, die allesamt ihre Mutter beantwortete. Der Arzt stellte ein Rezept für eine Packung Tabletten aus. Zur Beruhigung. Und er sagte zu Junos Mutter, Juno solle zum Frühstück geröstete Haferflocken bekommen. Das sei gut für die Nerven und schmecke prima. Die Tabletten musste man nach dem Frühstück einnehmen. Juno behielt sie in der Backe, bis sie aus dem Haus ging. Sie spuckte sie auf den Kies in der Einfahrt und machte sich nicht mal die Mühe, den Kies mit der Fußspitze etwas über der Tablette zu verteilen. Die gerösteten Haferflocken zum Frühstück schmeckten okay, aber auch nach 4 Jahren hatten sie keine Heilung gebracht. Irgendwann war nix in ihrem Leben. Das brachte auch keine Heilung, aber nix war das egal mit Junos Haaren und den abgeschnittenen Säumen und Ärmeln. Ihm gefiel es sogar. Überall Schnitte in ihren Kleidern, in ihren Haaren. Manchmal nähte Juno die Schnitte wieder zu, mit schiefen, absichtlich schlechten Nähten. Ihr gefiel es. Sie mochte auch ihre Haare. Inzwischen gab es die ersten Punks in den Großstädten und in der Schule dachten alle, Juno gehöre auch zu ihnen. Sie war ja sowieso immer komisch gewesen. Hatte komisch geschaut, komisch dagestanden, komische Sachen gesagt. In keinem einzigen Schultheaterstück durfte sie mitspielen. Wollte sie auch nicht. Dann war die Störung mit dem räumlichen Verständnis aufgetaucht. Es war auch nicht weiter schlimm. Dann kamen die ganzen Spezialinteressen. Das Weltall. Juno lieh sich etliche Bücher aus der Gemeindebibliothek. Außerdem die ganzen Bücher über das Ballett. Sie konnte auf Anhieb den Namen des Balletts nennen, in dem Ludwig XIV., der Sonnenkönig, die Hauptrolle gespielt hatte. Le Ballet Royal de Minuit. Der König spielte die aufsteigende Sonne, daher der Name Sonnenkönig, sagte sie einmal in der Schule zu ihrem Geschichtslehrer. 9. Klasse, der Absolutismus. Sie hatte ihn im Unterricht einfach unterbrochen und von der Tanzleidenschaft des Königs erzählt. Die anderen aus ihrer Klasse hatten gelacht. Sie dachten, sie mache das aus Spaß, eine Art Klassenclown, dabei war es ihr vollkommen ernst. Ihre Eltern sprachen immer weniger mit Juno. Manchmal sah es aus, als hätten sie Angst vor ihr. Mehr und mehr waren sie nur mit sich selbst beschäftigt. Ihr Vater mähte stundenlang den Rasen und vergaß dabei alles um sich herum und schritt stoisch hinter dem Rasenmäher her. Ihre Mutter machte es so ähnlich mit dem Staubsauger und abends kochte sie umfangreiche, dampfende Gerichte, schüttete Spaghetti in riesige Töpfe mit brodelndem Wasser und rührte in der Pfanne mit der Bolognese. Dann saßen sie über eine Stunde am Tisch und waren mit dem Essen beschäftigt. Juno nahm den Teller jeden Abend mit in ihr Zimmer. Einmal hörte sie eine Frau aus dem Dorf zu ihrer Großmutter sagen, die ein paar Straßen weiter wohnte, »Deine Enkelin ist von einem Dämon befallen.« Irgendwann packte Juno einen Rucksack und zog in das Haus einer Frau, die weit hinten im Tal wohnte. Die Sache mit dem Baumhaus, Amon und Salvan war da schon so gut wie Geschichte. Die Sache war nichts, was etwas schlimmer gemacht hatte. So viel Macht hatten sie nicht. Das Haus stand am Fuß eines Berges, direkt neben dem Kieselufer der Filz, jenes Flusses, der das Dorf in quirligen, hüpfenden Schnellen durchfloss. Ein selbstgeschriebenes Schild hat am Gartenzaun gehangen. Ein Zimmer sei gegen Mithilfe im Haus und im Stall zu vergeben. Die Frau hielt eine kleine Herde von 5 Schafen, dazu 1 Dutzend Hühner in einem Stall hinter dem Haus, aber nur als Hobby. Sie schien wohlhabend zu sein, obwohl die Zimmer im Haus einfach gehalten waren. Alte Möbel und kein großer Luxus. Die Frau veröffentlichte Bücher. Juno konnte später nie sagen, was für Bücher. Sie erinnerte sich nur an ein paar Buchrücken mit dem Namen der Frau darauf in einem Regal und dass die Frau abends in der Stube lange in die Schreibmaschine tippte und dabei rauchte. Sie hatte immer Kajal um die Augen und trug gehäkelte schwarze Kleider. Im Ort sagten manche, sie sei eine Verrückte. Sie sei als junge Frau in den Ort gezogen, als Juno noch nicht geboren war, erzählte sie Juno. Juno half mit den Schafen und den Hühnern. Es war schön, die Hühner abends mit großen Armbewegungen in das Hühnerhaus zu scheuchen. Juno genoss das Gefühl der winzigen Macht, die sie über die Hühner hatte, die ihr für ein paar Körner einfach überall hin folgten. Aber sie liebte die Hühner auch, weil sie ihr so arglos vertrauten. Es war auch schön, wenn die 5 Schafe sie mit vielstimmigem Blöken im Stall begrüßten. Außerdem putzte Juno das Haus, saugte, wischte die Böden und spülte das Geschirr. Es war im Haus nicht besonders schmutzig. Es schien eine gute Lösung für alle zu sein. Wie alt war Juno? 16. Die schreibende Frau besaß eine Nähmaschine, die Juno benutzen durfte, und in der Stube gab's eine riesige Truhe mit Stoffresten. »Leg los«, sagte die Frau zu ihr und ging rauchend aus dem Raum. Manchmal tauchte Juno mit selbstgenähten Kleidern und ihrer selbstgemachten Frisur in der Ortsmitte auf, um einzukaufen, und sie sah, wie die Leute in den Autos die Köpfe herumrissen und nach ihr schauten. »Das sieht gut aus«, sagte Nyx. Nyx war immer noch da, seine Haare längst nachgewachsen. »Wir müssen uns an den Gedanken gewöhnen, dass nichts für immer ist«, sagte Juno irgendwann zu ihm. Und Nyx weinte erst kurz, dann nickte er. Wenig später zog er zu seinem Vater in die Bretagne. Irgendwann kamen andere Mädchen aus dem Dorf zu Juno auf den Hof und baten sie, ihnen die Haare zu schneiden. Irgendwann nähte sie ihnen auch Kleider. Irgendwann verlangte sie Geld dafür. Je weniger sie die Mädchen, die zu ihr rauskamen, leiden konnte, sie waren schön und blond und spielten Tennis im Tennisclub und fuhren abends in die Kreisstadt in die neuen großen Diskotheken auf den grünen Wiesen außerhalb der Stadt. Juno wusste, dass sie Juno eigentlich sonderbar fanden, aber ihre Kleider hatten nun mal diesen besonderen Stil, etwas, das es sonst höchstens in London gab. Deswegen waren sie gezwungen, zu Juno raus an den Ortsrand zu kommen. Desto mehr Geld verlangte Juno von ihnen. Die Mädchen zahlten immer. Auch wenn Juno mit den Preisen raufging, wie es ihr gerade passte. Juno fand das Leben halb okay, aber eben nur halb. Von einem Dämon befallen? Es waren mindestens 100. Der Zahnschmerz von Jupiter verging nicht. Er wurde schlimmer. Die Ibuprofen-Schachteln türmten sich. Wenn Jupiter auf der Seite des Zahns kauen wollte, es war der erste Backenzahn neben den Eckzähnen rechts unten, schossen lauter schnelle Zacken über die eine Hälfte von Jupiters Gesicht. Er konnte nachts nicht mehr schlafen, aber er rief nicht nach Juno. Juno bemerkte es nur, weil sie ja ebenso wach war. Sie sah das bläuliche Licht aus seinem Zimmer stürzen, als trüge es den Zahnschmerz nach draußen, rüber, zu ihr, ins Zimmer mit dem Planeten. Oder es trug nur den Schmerz. Ohne Zahn. Mehrmals am Abend ging sie rüber, fragte, ob Jupiter was brauche. Dann sagte er, nein, alles okay, wird schon besser. Immer am Morgen war es dann tatsächlich etwas besser und Jupiter verschob den Plan, nochmal zur Zahnarztpraxis zu fahren. Bestimmt würde der Schmerz vergehen. Er war doch gerade schon fast vergangen. In einer Woche begannen die Proben für das Gastspiel in München. Es war ein Ereignis in der Zukunft. Juno sagte, es wäre schon besser, jetzt zur Zahnärztin zu gehen, damit alles geregelt wäre, wenn sie in München war. Am 4. Tag jedoch ließen die Schmerzen auch abends nach, wie durch ein Wunder. Alles in Jupis Gesicht war wieder hell und gerade. Juno brachte ihm 2 Rosinenbrötchen mit Butter ans Bett. Jupi kaute sie zuerst vorsichtig, dann zunehmend mutiger. Es ging ihm besser. Es würde alles gut gehen, wie immer. Sie waren bisher durchgekommen, sie würden auch weiter durchkommen, aber womit genau? Juno fuhr mit der Straßenbahn in die Stadt. Sie wollte zu TK Maxx, weil es dort günstige, ausgefallene Kleidung gab, Pullover mit Pailletten und Hosen in grellen Farben. Sie wollten neue Kostüme für die Auftritte in München. Phoebus und Tristan hatten schon was gefunden. Juno war noch unentschlossen. Irgendwas würde es geben. Ein Glitzerteil, eine Neonhose, vielleicht knallrosa Socken. Die Straßenbahn war voll und rumpelte. Juno saß auf einem Platz direkt hinter dem Einstieg. Eine Haltestelle. Die Türen glitten auf, ließen einen Schwall Kälte herein. Draußen Regen. Leipzig zog vorbei, immer noch steingrau, immer noch in seinen Gründerzeithäusern erleuchtet. Vier Kontrolleure stiegen ein. Beleibte Männer, die gut sichtbare Ausweise in aufgeklappten Hüllen an ihren Jacken befestigt hatten. Sie kontrollierten als erstes eine verschleierte Frau, die neben einem Kinderwagen stand. Ein kleines Kind saß darin, das neugierig schaute. Die Frau zog eine Abokarte aus einer Tasche und zeigte sie den Kontrolleuren. Sie nahmen ihr die Karte aus der Hand, wendeten sie mehrmals und ausführlich und mit skeptischen Mienen lasen sie, was alles darauf geschrieben stand, bevor sie die Karte an ihr Lesegerät hielten. Juno hatte die gleiche Abokarte. Es war viel weniger auf ihr zu lesen, als die Männer Zeit dafür aufwandten. Es kamen zwei junge Männer mit dunkler Hautfarbe in den Wagen und die Kontrolleure gingen sofort zu ihnen und verlangten den Fahrschein. Mehrere Leute standen zwischen ihnen und der Frau. Eigentlich wären sie als nächstes dran gewesen, ihre Tickets zu zeigen. Eine Frau mit einem großen weißen Hund war auch eingestiegen. Ein Assistenzhund mit einem besonderen Geschirr. Die Frau trug eine Brille und hielt den Kopf geradeaus. Sie bewegte sich so sicher, dass man sehen konnte. Sie sah nichts. Der Platz neben Juno war frei. Der Hund schien das zu bemerken, denn er leitete die Frau direkt dorthin. Er sah Juno mit einem kurzen, ernsten Blick an, bevor er zur Seite trat und den Weg für die Frau freigab, die sich neben Juno setzte, kein bisschen zögernd. Die Frau war groß und nahm über die Hälfte der Sitzbank ein. Juno spürte ihre Oberarme. »Sie haben eine schöne Haltung«, sagte die Frau irgendwann zu Juno, und Juno erschrak ein bisschen, weil der Satz aus dem Nichts herauskam und weil er ungewöhnlich war für eine Frau, die offenbar nichts sah. »Und Sie haben schöne Schuhe.« »Können Sie das irgendwie spüren?«, fragte Juno, und sie merkte, wie blöd der Satz war. Sie sah, dass der Hund ihren Worten aufmerksam folgte, er hielt den Kopf schräg. »Nein«, sagte die Frau, »das sehe ich. Ich habe noch 10%. »Entschuldigung«, sagte Juno und schämte sich. Aber die Frau, sie war noch jung, bestimmt keine 30, wandte ihr das Gesicht zu. Juno hatte das Gefühl, sie scannte Junos Gesicht mit ihren Augen hinter der Sonnenbrille. »Sie müssen sich nicht schämen«, sagte sie. »Das geht allen so, wenn Sie mit mir sprechen.« Die Frau wirkte wie eine Hellseherin. Diesen Gedanken mochte Juno nicht, aber er war schon herbeigeschossen. Die Kontrolleure kamen nun auch zu ihnen. Juno zeigte ihre Abokarte. Die Frau holte, ohne überhaupt hinzusehen, einen Schwerbehindertenausweis aus ihrer Handtasche, die vollgestopft aussah. Juno kannte so einen Ausweis von Jupiter. Es war noch eine zusätzliche Marke in der Hülle, die zeigte, dass man umsonst fahren durfte. Dafür musste man allerdings jährlich einen Betrag bei der Stadt zahlen. Auch diesmal nahmen die Kontrolleure den Ausweis der Frau und betrachteten ihn ausführlich. Als ob sie damit rechneten, dass das alles eine Fälschung wäre. Der Ausweis, der Hund, die Brille, die Sehbeeinträchtigung. Das passierte Jupiter auch oft, wenn er in eine Kontrolle geriet. Immer wurde sein Schwerbehindertenausweis gedreht und gewendet. Als die Kontrolleure fort waren, saßen sie eine Weile schweigend. Irgendwann hörte Juno das lang aushallende Ping von WhatsApp aus ihrer Gürteltasche. Wahrscheinlich Benu. »Ihr Geliebter schreibt Ihnen. Ich kann das am Ton hören«, sagte die Frau, und Juno erschrak, denn in einer verschobenen Weise stimmte ein Teil davon. Aber die Frau lachte gleich darauf. »Ich habe nur Spaß gemacht«, sagte sie. »Das ist mein liebster Witz, wenn es um meine Augen geht.« Juno sagte, »Ach so«, und lachte auch. Die Straßenbahn erreichte den Gördeler Ring, und Juno war ein bisschen erleichtert, dass sie aussteigen konnte. »Passen Sie auf sich auf«, sagte die Frau, als Juno aufstand. Juno sagte, »Klar, Sie aber auch.« Der Hund schaute wachsam durch den Wagen. Viele Leute wollten aussteigen, es gab leichtes Gedränge vor den Türen. Juno hatte für einen Moment den Impuls, ihn zu streicheln, aber sie wusste, dass man das bei Assistenzhunden nicht machen durfte. Sie mussten Arbeit und Privates streng trennen. Als Juno draußen auf dem Haltestellensteig stand, sah sie, dass die Frau ihr aus der abfahrenden Straßenbahn zuwinkte. Sie drehte den Kopf nach Juno, exakt in ihre Richtung. In der Nacht fand sie Jupiter der Länge nach auf dem Boden seines Zimmers ausgestreckt. Jupiter in seinen Gas- und Nebelschichten. Juno, die Weltraumsonde, die man zu Jupiter hinaufgeschossen hatte, damit sie alles von ihm aufzeichne. Das Auge von Jupiter ist ein seit mindestens 200 Jahren andauernder Wirbelsturm, der größte des Sonnensystems. Jupiter hatte sie gerufen in dieser Nacht. Juno hörte es nicht sofort, obwohl sie noch wach war. Sie lag auf dem Boden, neben sich den Pilatesball. Sie hatte ihn zwischen den Oberschenkeln gehalten und auf diese Weise die Sit-Ups gemacht, damit die Innenmuskeln der Oberschenkel gleich mittrainiert wurden. Man brauchte diese Muskeln dringend beim Ballett. Sie hatte sich dann ausgeruht und Beno hatte angerufen. Sie hatte ihn weggedrückt und ihm geschrieben, dass sie eine Pause machen müssten. So gehe das nicht weiter. Wie bei einem verkrachten Liebespaar. Und dann hatte sie gehört, dass Jupiter rief. Er lag in seinem Zimmer auf den Boden hingestreckt und kam nicht wieder hoch. Seine Knie waren noch viel steifer als sonst. Er hatte versucht, aufzustehen und sich auf den Rollator zu stützen, um aus dem Schränkchen im Flur eine Ibuprofen zu holen. Und dann war er einfach umgekippt. Die Beine waren ihm weggeknickt. »Wahrscheinlich ein Schub«, sagte Jupiter. Juno kannte das schon. Bestimmte Entzündungen im Körper, die Zähne, die Mandeln, die Blase, riefen Schübe hervor, irgendeine Überschwemmung mit Abwehr. Irgendein Chaos. Teilchen schossen im Körper umher, kappten alle Bahnen. Sie beschlossen, den Notarzt zu rufen. Juno hatte gelernt, den Schreck, den sie empfand, wenn sie Jupiter auf dem Boden liegen sah, auszublenden und sich in einen halbwegs pragmatischen Modus zu versetzen. Obwohl es manchmal auch ein zielloses Agieren war. Sie ging in die Küche, obwohl sie gar nicht wusste, was sie dort sollte, vielleicht ein Glas Wasser holen, dann wieder zurück. Eine Decke über Jupiter legen, damit er nicht fror. Beim ersten Schub vor 15 Jahren wusste niemand, dass es ein Schub war. Der Notarzt, den sie gerufen hatten, hatte einen Bierbauch gehabt und war schnaufend in Jupiters Zimmer gestanden und hatte gefragt, ob Jupiter Drogen genommen hätte. Juno holte das Handy und versuchte, dem Menschen in der Rettungsleitstelle sachlich und kühl zu erklären, was los war. Ihre Stimme hatte trotzdem einen verzweifelten Unterton. Sie fuhr im Rettungswagen mit in die Notaufnahme, obwohl Jupiter das nicht wollte. »Ich pack das schon allein«, sagte er. »Du weißt doch, wie es in der Notaufnahme ist.« Es war ja nicht der erste Schub. Juno war die letzten beiden Male nicht mehr mitgefahren, aber dieses Mal doch. Sie hätte sowieso nicht schlafen können. Es waren eine Menge Betrunkener in dem Raum, in den die Kranken und Verletzten zuerst gebracht wurden, zumindest die, die nicht augenscheinlich schwer verletzt waren. Es gab eine erste kurze Begutachtung durch einen jungen Arzt mit Augenringen, dann wurde Juno rausgeschickt. Man musste die üblichen Untersuchungen machen. Sie setzte sich auf eine Bank in der Eingangshalle, holte sich einen Kaffee nach dem anderen aus dem Automaten. Müdes Licht aus länglichen Röhren fiel über die Halle. Nur wenige Leute außer ihr, die wie sie auf jemanden warteten. Die bangten oder hofften oder vielleicht gar nichts empfanden.
Inka Löwendorf mit der 9. der vorletzten Folge aus Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Von Martina Hefter. Das Buch im Klett-Cotta Verlag erschienen, das Hörbuch bei Argon. Diese Folge ab sofort 7 Tage lang in unserer NDR-Kultur-App und auf unserer Homepage ndr.de/kultur.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Milat Kupay. Verteidigungsminister Pistorius ist zu Gesprächen mit der ukrainischen Regierung in Kiew eingetroffen. Es geht ihm zufolge darum, die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland weiterhin militärisch zu unterstützen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Nina Schön.
Deutschland stehe als größtes NATO-Land in Europa an der Seite der Ukraine. Zusammen mit vielen anderen Verbündeten, sagte Pistorius in Kiew. Er hatte zuvor, kurz vor Amtsantritt des designierten US-Präsidenten Trump, mit seinen Kollegen aus Polen, Frankreich, Italien und Großbritannien über die weitere Ukraine-Hilfe beraten. Ziel sei es, gemeinsam die ukrainische Rüstungsindustrie zu stärken. Laut Pistorius kann die Ukraine ihre Truppen am schnellsten selbst mit Material und Waffen Waffen versorgen, sofern das Geld und die Rüstungskapazitäten für die Produktion vorhanden sind. Die Treffen der europäischen Verteidigungsminister im Fünferformat wurde nach dem Wahlsieg Trumps eingerichtet.